Ja, es ist tatsächlich so, dass es schon 45 Jahre her ist, dass ich zum Glauben gefunden habe, hier in Erkenschwick, nicht weit von hier. Und ja, noch nicht ganz 40 Jahre, ich dann die Segel hier gestrichen habe, um dann nach da und nach dort zu ziehen. Und inzwischen aber, genau wie Frank gesagt hat, in der Nähe von Kassel lebe ich und bin dann ab und zu mal wieder hier. Aber meine Mutter kennt ja eine oder andere von euch, die jetzt im Pflegeheim lebt, und meine Schwestern, die noch hier leben und so weiter. Nun ja, vor 45 Jahren zum Glauben gekommen, da könnte man ja auf die Idee kommen, mal danach zu fragen, wie ist das eigentlich mit der Evangelisation, also mit dem Ruf zum Glauben? Wir haben einen Ruf zur Umkehr heute ja schon gehört, diese Predigt von Nathan, die so ihre ganzen Eigenheiten hat. Aber wenn wir etwas auf die allgemeinere Ebene gehen und uns fragen, ja, wie ist es eigentlich, wie ruft eigentlich Gott selber zur Umkehr, wenn er sagt, ihr Menschen, ihr müsst umkehren? Natürlich, er tut das durch seine Propheten, aber was würde Gott dann ansprechen? Welche Themen? Wir können ja mal kurz überlegen, was wir für Themen ansprechen würden, wenn wir irgendjemandem auf der Straße sagen würden, bekehr dich zu Gott, fang an ihn zu glauben oder irgendwie sowas oder werd ein Christ oder ich weiß nicht was, was ihr so vielleicht sagt oder vielleicht macht ihr das auch gar nicht, aber was würde man jemandem sagen? Ihm vielleicht sagen, also man fühlt sich unheimlich geborgen, wenn man bei Gott und bei Jesus ist und wenn man glauben kann. Das wäre ja eine Möglichkeit, oder? Also man hält irgendwas Schmackhaftes hin. Es ist einige Jahre her, da hatte ich eine Beerdigungspredigt gehalten und hinterher kam eine Frau, die hat irgendwie am Tor des Friedhofs auf mich gewartet, bis ich rauskam, und dann kam sie auf mich zu und dann sagt sie, naja, also eine solche Zuversicht im Angesicht des Todes, wie sie die da weiter, die möchte ich auch haben. Ja, sag ich, das ist aber gut. Kehren Sie um zu Gott, glauben Sie an Jesus Christus, dann bekommen Sie diese Zuversicht. Nee, hat sie gesagt, das will sie nicht und kann sie nicht, aber die Zuversicht hätte sie gern. Und die Angst vor dem Tod weg und so. Ja. Nun, ja, könnte man sagen, können wir irgendwie was an die Angel hängen, um Leute irgendwie zu ermutigen zum Glauben. Nun, ich habe gedacht, wir schauen einmal ins 45. Kapitel des Propheten Jesaja, weil dort im Propheten Jesaja Gott selber, natürlich durch den Mund des Propheten, davon spricht und sozusagen evangelisiert, also zur Umkehr ruft. Und ich dachte, als ich mir das angeschaut habe, das passt eigentlich gut, weil im Grunde genommen macht es der Apostel Paulus gar nicht anders. Fast ganz genauso. Und deswegen möchte ich ein paar Verse aus diesem Kapitel lesen. Eigentlich müsste man das ganze Kapitel lesen. Macht das mal, das ist einfach bewegend, wenn man diese Rede im Ganzen hört. Aber ich lese nun ein paar Verse daraus ab Vers 18 aus Jesaja 45. Denn so spricht der Herr, der Schöpfer des Himmels. Er, der Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Er gründet sie fest. Nicht als leere und sinnlos hat er sie erschaffen, sondern damit man auf ihr wohne, hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und keiner sonst. Nicht im Verborgenen habe ich gesprochen. Nicht an einem Ort im Land der Finsternis. Zur Nachkommenschaft Jakobs habe ich nicht gesagt, sucht mich im Leeren. Ich, der Herr, ich sage, was gerecht. Ich tue kund, was recht ist. Versammelt euch und kommt her. Tretet heran allesamt, ihr Entronnenen aus den Nationen, die das Holz ihres Standbildes tragen, die zu einem Gott flehen, der nicht hilft, die haben nichts erkannt. Tut es kund und bringt es vor. Sollen sie doch untereinander beraten, wer hat solches seit je hören lassen? Schon damals hat er es kundgetan. Bin ich es nicht, der Herr? Und außer mir gibt es sonst keinen Gott. Einen gerechten, rettenden Gott gibt es nicht außer mir. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Gott selber spricht in diesem Kapitel mehrere wesentliche, für ihn wesentliche Themen an. Und ihr merkt schon, wenn ihr überlegt, das ist jetzt nicht gerade was so, ich sag mal, an die modernen Ohren so gut ankommen würde. Ne? Wenn man sagt, es gibt nur diesen einen Gott, das ist der Vater des Herrn Jesus Christus, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und sonst gibt es keine Götter. Kehrt zu diesem Gott um. Nun ja, das würde nicht so gut kommen, oder? Also die meisten Leute würden vielleicht sagen, hast du die Wahrheit gepachtet? Kannst du das einfach bestimmen? Ist das so? Vielleicht gibt es ja doch noch andere Götter. Oder vielleicht, wenn es nur einen Gott gibt, dann gibt es vielleicht wenigstens viele Wege zu ihm. Auch andere Dinge dieses Abschnittes sind irgendwie nicht so leicht rüberzubringen. Zum Beispiel, wie Gott darauf besteht, zu sagen, ich bin der Schöpfer. Auch das kommt irgendwie heute nicht so gut. Also, da kriegt man leicht vorgehalten, man sei irgendwie ignorant, würde die Wissenschaft verneinen, weil die Wissenschaft doch sagt, dass alles irgendwie von selbst entstanden sei. Immerhin, gerade ist ja wieder auch von eurem Steuergeld wahrscheinlich, jedenfalls auch von meinem, so ein tolles Teleskop in den Weltraum geschossen worden. Bitte versteht mich nicht falsch, ich finde das toll. Und die Bilder da, die sind ganz herzerwärmend, also ganz wunderbar. Aber wenn ihr euch fragt, warum haben die das gemacht, dann ist das Ziel tatsächlich, dass sie wollen gerne wissen, wann und wo und wie alles von selber entstanden ist. Das ist das Ziel. Wenn demnächst, wahrscheinlich wird das im Herbst sein, also so viel Prophetie wage ich, dann wird irgendein Forscher des CERN auftreten und uns darüber erzählen, wie da so irgendwelche Atome im Kreis geschossen werden und dann findet man irgendwelche neuen Teilchen. Und dann wird er sagen, was das für eine tolle Sache ist und dass da wieder einige Milliarden reingesteckt werden müssen, damit das Ding weiterläuft. Und wenn man dann genau hinhört und fragt, ja, warum das eigentlich, dann wird er sagen, nun, weil wir da herausfinden, wie alles von selbst entstanden ist und wie alles zusammenhält, die Kräfte, die da drin sind, das finden wir da, indem wir da unterm Berg halt die Atome aufeinander schießen. Versteht mich nicht falsch. Ich finde das unheimlich interessant, interessiere mich für Quarks und wie die so alle heißen, die kleinen Teilchen, die man da findet. Aber die Botschaft, die Gott hier verbreitet, heißt, er ist der Schöpfer und er hat alles geschaffen. Er hat alles mit Sinn und Ziel gemacht, nicht irgendwie zufällig. Die Botschaft, die Gott hier verbreitet, heißt, ich habe geredet, ich habe mich mitgeteilt. Auch das kommt irgendwie nicht besonders gut, ne? Wenn man jetzt überlegt, dann ja, die meisten Leute denken, naja, wenn ich dann sage, ja, aber was Gott mitgeteilt hat, das kann ich hier in der Bibel lesen, dann sagen sie, das haben doch alles Menschen aufgeschrieben. Irgendwie da in der Antike und ich weiß nicht was. Ist das so? Hörst du eine Stimme direkt irgendwie Vom Himmel redet Gott. Ich habe kürzlich einen Theologieprofessor gelesen, der hat gesagt, das ist also infantiles Gerede, von einem Gott zu sprechen, der redet. Also infantil meint irgendwie kindlich eigentlich, ne? Schön, ne? Also einem vernünftigen Menschen könnte man sowas nicht zumuten. Okay, ihr seht also, wenn wir jetzt hier nur mal so einen kurzen Blick drüber werfen, über dieses Kapitel, dann merken wir, Gott redet offensichtlich gerne von Dingen und evangelisiert mit Themen, die kommen irgendwie alle gar nicht so gut an. Man könnte denken, verzichten wir doch dann darauf und nehmen wir irgendwelche anderen Themen. Aber wenn wir genau in die Bibel hineinschauen, stellen wir fest, wir kommen an genau diesen Themen, die Gott anspricht, nicht vorbei. Wir können nicht darauf verzichten, wenn wir Menschen zu Gott rufen wollen. Ich hatte die Gelegenheit am vergangenen Sabbatabend, ihr wisst, das war der Freitagabend, also als der Sabbat begann, die Auslegung des Wochenabschnittes, also des jüdischen Wochenabschnittes zu hören. Und da war eine Rabbinerin, die hat den halt ausgelegt und hat Rashi zitiert und so weiter. Ich will euch das nicht alles sagen. Aber was mir aufgefallen ist, war, sie hat die ganze Zeit aus dem 5. Buch Mose zitiert und erzählt und so weiter. Aber sie hat an keiner Stelle davon gesprochen, dass da ein Gott ist, der das geredet hat. Na, da sind schon Gebote, die irgendwas von uns wollen und so sollen wir leben und das wäre gut, ja. Aber sie hat es konsequent unterlassen, von dem Gott zu reden, der das gesagt hat und der das von uns, irgendetwas von uns will, verlangt, der, wie es hier heißt in dem Abschnitt, gerecht ist und Recht fordert. Das ist schon erstaunlich. Nun, wir wollen heute Abend nicht so viel über das Judentum nachdenken, aber das ist nun etwas, was ist so typisch, nicht nur für das Judentum, sondern leider weitestgehend. Ja? Wir reden über, und viele reden über, auch Christliches und so weiter, aber vor dem wahren Gott zu stehen und zu hören, was er zu sagen hat, und sich auch klar zu machen, das ist etwas, was Gott verlangt, das wird ausgeblendet. Also ich kann sagen, ja, bleib in der Ehe treu, denn wenn man halt, ich bin in diesem Jahr 35 Jahre verheiratet, dann lebt man länger, ja? Das ist statistisch erwiesen. Ja? Und wer häufig fremd geht, stirbt eher. Das ist so. Ehescheidungen sind extrem ungesund. Und noch vieles andere, ja? Aber das ist nicht die Botschaft, ja? Wir haben den Propheten Nathan gehört, gerade in der Lesung. Er stellt David vor Gott. Und er sagt, schau doch mal an, du gehst gegen die Ehre Gottes. Und das ist der eigentliche Punkt. Ihr habt also jetzt den Überblick, wir müssen oder wollen an zwei, drei Punkten die Sache noch uns ein bisschen genauer anschauen. Denn wenn wir uns nun fragen, wenn doch Gott sich als der Schöpfer vorstellt und diese Botschaft von Gott, dem Schöpfer, wesentlich ist, auch für das Evangelium, dann müssen wir uns das noch ein bisschen genauer anschauen. Was heißt denn das eigentlich? Also, es ist wesentlich, weil wir sehen auch am Anfang des Römerbriefes, dass der Apostel Paulus nicht anfängt mit der Vergebung, sondern anfängt mit dem Gott, der uns geschaffen hat. Und weil er unser Schöpfer ist, deswegen kann er auch was von uns verlangen. Wir sind nämlich seine Geschöpfe. Wir sind, wie heißt es hier in dem Abschnitt, nicht für irgendwas auf dieser Welt, sondern da ist ein Sinn, da ist ein Ziel dahinter. Und Gott will was von uns. Ja, der liebe Gott kann viel wollen, ne? Ihr erinnert euch vielleicht an dieses Gleichnis, was Jesus erzählt, Matthäus 25, von den anvertrauten Funden. Und da gibt es ja diesen ganz Klugen da, ne, der dieses Fund also eingräbt. Und als dann der Herr kommt und sagt, ja, was hast du denn gemacht damit? Da sagt er, ich wusste, du bist ein harter Mann. Denn du forderst, wo du eigentlich gar kein Recht hast. Du willst ernten, wo du nicht selber gesät hast. Hier hast du es wieder. Der wird verurteilt, ja? Ich meine, der hat es gut eingegraben und alles gut aufbewahrt. Aber er hat es nicht eingesetzt. Und er sagt, lieber Gott, wie nimmst du dir eigentlich heraus, etwas von mir zu fordern? Nun, das hängt damit zusammen, dass wir Geschöpfe Gottes sind, dass er der Schöpfer ist. Und deswegen steht Gott sofort im Recht, etwas von uns zu fordern, zu wollen. Und wir können nicht einfach ihm gegenübertreten und sagen, ja, ich weiß ja, du bist ein harter Mann, du willst irgendwas haben, aber es steht dir gar nicht zu. Gott steht alles zu. Er hat jedes Recht. Er könnte, könnten wir jetzt sagen, noch ganz andere Dinge von uns verlangen. Und jetzt müssen wir sehen, er verlangt gar nichts Großes von uns. Er verlangt gar nichts Unmögliches. Es ist vielmehr so, er überschüttet uns als Schöpfer mit guten Gaben. Und er will nur ein ganz kleines bisschen was haben. Das ist, dass wir ihm die Ehre geben, die ihm zusteht. Paulus sagt, dass wir ihm den Dank geben. Dass wir nicht, ich vergleiche es manchmal und sage, wenn mir jemand sagt, also ich habe nichts gegen Gott, der ist mir einfach egal. Dann sage ich, ja, das ist das Problem, ja. Das ist so ein bisschen so, wie jemand, der kommt zu deinem Geburtstag, wir haben ja jetzt keine gehabt, ne, an deine Tür, hat das Geschenk in der Hand, ne, du machst auf, reißt ihm das Ding aus der Hand, schlägst die Tür wieder zu und hältst das Geschenk fest. Ne. So verhält sich der Mensch Gott gegenüber. Er nimmt die gute Gabe. Aber er zeigt keinen Dank, keinen Respekt. Er reißt es Gott aus der Hand und hat im nächsten Moment schon vergessen, wer ihm das eigentlich geschenkt hat. Erinnert sich gar nicht mehr, wer da vor der Tür steht und anklopft. Gott ist also der Schöpfer und er sagt, ich habe geschaffen. Ich habe mit Sinn geschaffen. Und ich bin der einzige Gott, der hier irgendwas geschaffen hat, der einzig wahre Gott. Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass wir also, weil Gott der Schöpfer ist, Geschöpfe sind und ebenso alles, was uns umgibt. Vielleicht habt ihr wahrgenommen, dass ja, ich sag mal, mit der sogenannten Klimabewegung eine gewisse Radikalität verbunden ist. Die jungen Leute, ich meine, ich gehöre jetzt auch schon zum alten Eisen, also alter weißer Mann, habe ich mir kürzlich angehört, da war ich in einem Gottesdienst und ich kenne die Mutter schon lange, ihre Kinder dunkelhäutig und das Mädchen sind inzwischen so Teenie geworden und dann habe ich freundlich mit ihr gesprochen, ich kenne sie schon seit sie so klein ist. Und sie hat mir nicht geantwortet, hat mich keines Blickes gewürdigt. Und dann sagt die Mutter, naja, alter weißer Mann, der redet nicht mehr mit dir. Vielleicht wird es mal wieder besser, aber nun, wie gesagt, wir sind die Schlimmen. Und junge Leute rufen uns zu, how dare you? Wie konntest du es wagen, uns die Zukunft kaputt zu machen, indem du so viel CO2 verbrauchst, indem du mit dem Auto rumfährst, indem du dein Haus zu sehr heizt oder ich weiß nicht was alles. Ja? Also, wie konntet ihr das alles tun? Und da ist eine gewisse Radikalität. Und wir müssen die Radikalität verstehen, mit der da sogar viele junge Leute sagen, wir müssen das alles kaputt machen und zerstören. Warum? Nun, da ist eine rein mechanische Sicht der Welt. Und wenn man nur diese mechanische Sicht der Welt hat, dann entsteht ein Problem. Dann gibt es nämlich so viel CO2 inzwischen in der Luft, dass wir den Klimawandel nicht mehr aufhalten werden. Die Katastrophe wird kommen und es wird alles untergehen. Also selbst, nur wenn wir jetzt alle aufhören zu atmen, bitte macht das nicht, ihr werdet ohnmächtig, also atmet weiter, selbst wenn wir alle kein CO2 mehr ausstoßen, dann wird der Gehalt in der Luft erst frühestens in 30 oder 40 Jahren überhaupt wieder sinken. Und ob wir da irgendwas an diesen ganzen Modellen aufhalten werden, ist äußerst fraglich. Aber der begreift, da ist ein Gott, der hat das alles geschaffen. Und er hat auch gesagt, ich erhalte es bis zu dem Ziel, wo ich die ganze Schöpfung gesetzt habe. Der hat eine Hoffnung, oder? Ich weiß nicht, worauf ihr eure Hoffnung setzt. Darauf, dass wir, was weiß ich, unsere Kühlschränke wärmer drehen oder irgendwie sowas und dass wir damit irgendwie die Veränderung des Klimas aufhalten? Ich träume von solchen Sachen nicht. Ich habe eine Hoffnung, dass das, was der Schöpfer versprochen hat, dass es nämlich Frost und Hitze geben wird, Saat und Ernte, bis er den Zeitpunkt setzt, dass diese Welt ein Ende hat. Wir machen Unsinn und wir haben wahrscheinlich auch schon viel Umwelt zerstört. Insofern, lasst uns vernünftig sein. Und wo wir irgendwie unser Verhalten ändern können, da wollen wir es ändern. Ja? Und nicht einfach drauf losleben gedankenlos. Das ist ganz klar. Nur, unsere Hoffnung setzen wir nicht darauf. Sondern wer den Schöpfer kennt, der setzt die Hoffnung auf den Schöpfer. Oder? Also, Gott verkündigt sich selber als Schöpfer und das ist eine gute Nachricht, nämlich eine, die Hoffnung bringt. Während wenn es keinen Schöpfer gibt und wenn diese ganze Welt nur nach irgendwelchen Naturgesetzen abläuft, das ist hoffnungslos. Die Natur interessiert sich nämlich für niemanden, auch für dich und für mich nicht. Die Natur trampelt einfach über uns hinweg. Warum sollte die den Menschen erhalten? Vielleicht ist ja sogar gut, wenn ein paar Milliarden umkommen, oder? Im Sinne der Natur, oder? Der Schöpfer hat ein anderes Verhältnis zu uns. Er sagt, ich bin dein Gott. Ich sende meinen Retter in die Welt. Ich habe eine Botschaft für dich. Ich erhalte dein Leben. Ich gebe deinem Leben einen Sinn. Merkt ihr das? Wenn wir den Schöpfer wegstreichen, wenn wir ihn unter den Tisch fallen lassen, dann wird die ganze Botschaft von Christus und auch von der Erlösung, die wird leer, die wird hohl. Die hat dann am Ende nur noch was damit zu tun, wie ich mich vielleicht fühle oder nicht fühle. Nun, Gott hat uns geschaffen und er hat uns gut geschaffen, er hat uns wunderbar geschaffen und er hat allem einen Sinn gegeben. Und das ist herrlich. Im Grunde genommen weiß das jeder Forscher. Ne? Man guckt, die gucken die Blumen an und stellen fest, die ist ja blau, die Blume. Warum ist die denn blau? Was hat denn das für einen Sinn? Man könnte sagen, ist ja halt zufällig so, oder? Aber wir wissen, und Gott sagt das hier, ich habe nicht einfach nur so aufs Geratewohl hinaus geschaffen. Ich habe euch als Mann und Frau gemacht. Ich habe Familie gewollt. Das habt ihr euch nicht einfach nur ausgedacht. Das ist meine Schöpfung. Ich wollte, dass ihr esst und trinkt und atmet. Ich wollte, dass ihr euch an der Schönheit der Natur erfreuen könnt. Gott hat einen Sinn dahinter. Und am Ende dieses Sinns steht immer, dass wir ihn erkennen und ihn ehren. Aber das ist nicht Knechtschaft, nicht Unterdrückung, sondern das ist Reichtum und Schönheit. Freude. Schauen wir noch einen Schritt weiter, dann sehen wir, was Gott hier noch sagt. Also erstens, er ist der Schöpfer. Zweitens, ich lasse mich finden und ich rette gerne, sagt Gott. Ich lasse mich finden. Er sagt hier, also ich habe alles mit Sinn geschaffen. Wir sollten hier auf der Erde wohnen und so weiter. Ich bin der Herr und keiner sonst. Aber noch was sagt er dann ab Vers 19. Ich habe nicht im Verborgenen gesprochen, nicht im Geheimen. Ich habe nicht gesagt, sucht mich irgendwo, aber ich verstecke mich gut. Ich will mich finden lassen von euch. Ich spiele kein Versteck mit euch. Der wahre Gott ist zwar der verborgene, der unsichtbare Gott, aber er ist zugleich der Gott, der sich offenbart hat, der geredet hat, der seinen Sohn in die Welt gesandt hat, der natürlich hier das Volk, sein Volk Israel ins Leben gerufen hat, der wirkt. Er wollte auch, dass wir wissen, wie er denkt und wie er ist, wie sein Wesen ist. Ich habe bei meinen verschiedenen Umzügen auch mal ein paar Jahre neben einer Versammlungsstätte der Freimaurer gewohnt. Nun, die Freimaurer, die hatten also keinen Schaukasten da, wo drauf stand, also, was weiß ich, jeden Sonntag 18 Uhr Versammlung oder irgendwie sowas. Es war auch irgendwie nicht so richtig herauszukriegen, was machen die da eigentlich? Denn ihre Religion, sage ich jetzt mal, die irgendwas mit Humanismus und Gutes tun und so weiter zu tun hat und auch mit manchem anderen, aber das ist eine Arkanreligion, eine Geheimreligion. Das ist im christlichen Glauben ganz anders. Ne? Was den Freimaurerglauben ausmacht, das weiß man nicht so ganz genau. Selbst wenn man dazugehört, dann ist man erstmal nur in der untersten Stufe, da ist man Novize, da kriegt man nur so ein ganz klein bisschen gesagt. Die oberen Grade, die wissen natürlich viel mehr. Die haben viel tiefere Erkenntnis. Merkt ihr den Unterschied, wie Gott hier redet? Er sagt hier, ich tue dir alles auf. Ich lege alle Karten auf den Tisch. Was du in dieser Welt von Gott wissen kannst, das ist alles da. Jesus sagt seinen Jüngern mal, Johannes 15, ihr seid Freunde Gottes. Ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater weiß. Also, wir müssen das natürlich in gewisser Weise einschränken. Alles, was wir fassen und wissen können in dieser Welt über Gott, das ist alles offenbar. Gott hält nichts geheim. Das heißt aber auch, der hier in dieser Welt Gott kennenlernt, der kann sich sicher sein, wenn er in der Ewigkeit ankommt. Wenn er Gott einmal von Angesicht zu Angesicht sieht, wird er nicht überrascht sein. Er wird den Gott, den er hier kennengelernt hat, durch sein Wort, durch das Evangelium, er wird diesen Gott in Ewigkeit wiederfinden. Ich habe einen Freund, Klaus heißt er. Nun, der hatte den Ruf Gottes, ich muss Afrika-Missionar werden. Ich will zu den Kindern nach Afrika. Und dann hatte er sich in eine Frau verliebt, auch sich mit ihr verlobt. Und dann aber, als es irgendwie Stich auf Knopf kam, dann hat die Frau gesagt, also ich liebe dich und ich will dich heiraten, aber nach Afrika komme ich nicht mit dir. Daraufhin hat er gesagt, ich muss nach Afrika. Dann müssen wir uns trennen. Tatsächlich Verlobung aufgelöst, er ist in eine tiefe Krise gestürzt und so weiter. Aber für ihn war der Ruf so klar, dass er schließlich sich dann eben als Alleinstehender vorbereitet hat und tatsächlich nach Afrika, nach Mali ging, da wo man heute leider nicht mehr sein kann, weil da Krieg und Terror herrscht. Nun, als er da in Mali war, da hat er Rundbriefe geschrieben. Und die waren dann auch, kamen durch den einen und anderen in diesen und jenen Jugendkreis und in die eine und andere Gemeinde, wo er halt so seine Bekannten hatte. Naja, und in einer dieser Gemeinden hat tatsächlich in einem der jungen Erwachsenenkreise eine junge Dame, Sabine, diesen Rundbrief gelesen und gedacht, das klingt interessant, dem schreibe ich mal. Und daraufhin hat sie dem Klaus geschrieben und die beiden haben sich ineinander verliebt. Nur durch die Briefe, die sie einander geschrieben haben. Aber sie sind aufgrund der Briefe, die sie einander geschrieben haben, zu der Überzeugung gekommen, der andere ist, glaube ich, der richtige Partner für mich. Das könnte mein Ehemann, das könnte meine Ehefrau sein. Nun, irgendwann kam die Stunde der Wahrheit, in Anführungsstrichen, ja, weil er kam aus Mali wieder nach Deutschland und sie am Flughafen. Und jetzt ist mal die Frage, ist die Frau, die ich durch die Wörter kennengelernt habe, ist das eigentlich die gleiche Frau, die dann da auch steht, ja? Und sind wir die gleichen Menschen oder haben wir einander was vorgespielt vielleicht? Vielleicht ohne es zu wollen. Und jetzt stellt sich heraus, nee, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Ich glaube nicht, dass es da um blonde oder rote Haare ging oder irgendwie sowas, sondern tatsächlich um das Wesen des Menschen. Nun, ich erzähle euch die Geschichte, weil sie gut ausgegangen ist, ja? Weil nämlich die beiden entdeckt haben, jawohl, der Mensch, den ich durch Wörter kenne, das ist der Mensch, der da steht. Und die haben kurze Zeit später geheiratet, haben, glaube ich, 3 Kinder und sie hat dann auch noch die Sprachen gelernt, dann sind sie noch gemeinsam einige Jahre in Afrika gewesen, bis es dann, wie gesagt, in Mali nicht mehr ging, weil die Unruhen da waren. Warum erzähle ich euch das? Nun, weil Gott genau so zu uns ist. Wir sehen ihn nicht. Aber er hat uns mit seinem Wort sein ganzes Wesen offenbart. Er hat gesprochen, er hat gesagt, was gerecht ist, was gut, wie wir leben können, was wir glauben sollen. Und wir können ihn wahrhaftig kennen. Petrus sagt sogar, wir lieben Jesus, obwohl wir ihn nie gesehen haben. Das ist etwas ganz Besonderes, dass sich Gott so vorstellt und sagt, es ist nicht im Verborgenen, ich habe nicht im Verborgenen gesprochen, ich habe mich offenbart, sucht mich nicht im Leeren, das ist nicht notwendig. Ich bin der Herr. Ich bin gerecht. Ihr könnt mich finden. Das ist die Botschaft, aber verbunden natürlich damit, dass Gott sagt, aber einen anderen Gott müsst ihr nicht suchen, denn da gibt es keinen. Gott sagt noch ein paar andere Sachen. Er sagt zum Beispiel auch, dass wir ihn prüfen können. Er sagt, er ist der Einzige, der zuverlässig die Zukunft kennt. Und da, das können wir ziemlich leicht prüfen, ne? Also es gibt ja jedes Jahr gibt's reichlich Vorhersagen. Und ob ihr nun, was weiß ich, die Wirtschaftsdaten nehmt oder die Horoskope oder irgendwie was, ich garantiere euch, es wird wieder so sein wie in all den letzten Jahren. Ja? Nichts davon stimmt. Man denkt, irgendwann müsste einer mal zufällig was treffen. Ja? Und tatsächlich, habe ich vor ein paar Jahren gelesen, da hat doch jemand den Tod Michael Jacksons vorausgesagt. Allerdings stellte sich heraus, der hatte das vorher schon jedes Jahr gemacht, seit 25 Jahren oder so, und irgendwann war er wirklich tot. Also das ist nicht so schwer, ja? Also das kann jeder, weil wir können also den Tod irgendeines Menschen voraussagen. Wenn wir es jedes Jahr tun, irgendwann wird es eintreffen. Nun, ansonsten, niemand kennt die Zukunft. Wir müssten das eigentlich wissen. Wir haben keine Ahnung, nicht was in einer Stunde da ist oder in einem Jahr oder sonst irgendwas. Und trotzdem werden wir mit Prognosen bombardiert. Der Einzige, der sie wirklich kennt, das ist der wahre Gott. Der sagt, prüft mich. Seht die Voraussagen, sie sind eingetroffen. Ich habe euch Jesus vorausgesagt, 700 Jahre vorher dem Jesaja. Und er ist gekommen. Und er ist so gestorben und so auferstanden und hat so gewirkt, wie Gott es gesagt hat. Prüft mich, sagt er. Okay, wir müssen zum Schluss kommen. Was ist die Konsequenz daraus? Die Konsequenz ist nicht, dass wir es uns einfach nur irgendwie warm runtergehen lassen, sondern Gott sagt, jetzt kehr um zu mir. Jetzt. Kehr um zu mir. Glaub. Geh auf den Weg. Und Gott hält die Sache nochmal vor und er sagt, nun, schau doch an, jede Art von Götzenverehrung ist hirnrissig, ist dumm. Nicht auf Gott zu hören, heißt letztlich immer irgendeine Form von Götzendienst. Ich muss das ganz kurz machen, weil wir müssen uns klar machen, Götzendienst heißt nicht nur vor irgendeinem Holzstandbild niederzufallen, sondern das heißt, dass wir das Geschaffene an die Stelle des Schöpfers setzen. Dass wir also nicht mehr den Schöpfer ehren, sondern irgendwie, was er gemacht hat. Das passiert ständig, ja? Wenn die Sexualität überhöht wird, wunderbares Geschenk Gottes, setzt man sie irgendwo auf den Sockel, dann wird alles verrückt. Wenn der Mensch auf den Sockel gesetzt wird und plötzlich irgendein Mensch der Oberste ist, an dem wir uns alle niederwerfen müssen, dann wird alles verrückt. Götzendienst. Wenn wir das Geld zu unserem Götzen machen, Jesus sagt, der Mammon, ja, wenn wir vom Geld das Glück oder die Sicherheit erwarten, Unsinn. Also, das ist alles vollkommen hirnrissig. Und deswegen, was bleibt denn dann über, wenn wir das feststellen? Kehr um zu dem wahren Gott. Die Götzen sind alle, das ist alles Blödsinn. Wenn du ein bisschen genauer hinguckst, da passt nichts zusammen. Der wahre Gott, der kennt dich und deine Zukunft. Er kennt dich brutto wie netto, er kennt auch das Böse in deinem Herzen, aber er wendet sich nicht ab von dir, sondern sagt, komm zu mir, ich will dir vergeben. Also deswegen ist ja der Nathan zu David geschickt worden, weil Gott vergeben will. Er hätte auch einfach einen Blitz vom Himmel schicken können oder was weiß ich, den David in irgendeiner Grube verschwinden lassen. Der Boden tut sich auf und er ist weg. Nein, er sagt, kehr um, weil ich dir eine Zukunft schenken will. Mit Christus, ich biete dir Rettung an. Höre doch, kehr um, zögere nicht. Die Sache ist doch klar, oder? Es gibt keinen Gott außer mir, sagt Gott. Und der, der ich bin, ein gerechter und ein rettender Gott. Gibt's den irgendwo? Nein, nirgendwo. Keiner außer mir. Und darum ist es das, was Gott in die Welt hinaus posaunt und was wir auch genauso fröhlich hoffentlich hinaus posaunen dürfen, um es anderen zu sagen. Amen.